herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Mein Name ist Alex Trücker und ich bin sehr nervös vor dem letzten Bundesligaspieltag. Hallo Julius.
Hallo Alex, ich hoffe, du kannst die Nervosität ein bisschen abschütteln, weil du mich eventuell heute noch ein bisschen mehr durch diesen Podcast tragen musst, als du es eh tust, weil ich ein bisschen unter Halsschmerzen leide, was nicht so schön ist für einen Podcast, aber ich versuche es trotzdem mit sanfter Stimme dann heute hier über die Runden zu bekommen, denn ja, verzichten können wir natürlich überhaupt nicht darauf, über den letzten Spieltag der Saison 2023-2024 in der Bundesliga zu reden. Wie immer alle neun Spiele, auch wenn es nicht in allen neun um was geht, aber gerade im Abstiegskampf und auch in dem Kampf um sogar einen vermeintlichen Champions-League-Platz geht es auch noch um eine ganze Menge auf vielen Plätzen. Die Spiele werden ja auch wieder alle gleichzeitig stattfinden, was ich auch immer sehr unterhaltsam finde als Zuschauer. Also da steckt schon eine Menge drin an diesem Wochenende und deswegen reden wir drüber nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. Ein Supporter-Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist unser Vorwort. Dann kommen wir direkt auch zum 34. Spieltag der Bundesliga-Saison, der letzte Spieltag. Und wir steigen dieses Mal, sag ich mal, ruhiger ein. Wir haben uns gedacht, wir gucken zuerst auf die Spiele, Alex, wo es nicht mehr um besonders viel geht. Und das gilt definitiv für das Duell zwischen Dortmund und Darmstadt. Da haben wir einerseits einen Champions-League-Finalisten, der sich auch dank eigener tatkräftiger Mitarbeit mit dem Platz 5 wieder die Champions League gesichert hat. Und ein Absteiger, der feststeht und auch in den letzten Wochen, muss man sagen, nicht mehr gezeigt hat, dass er noch mit erhobenem Kopf unbedingt runter will. Ich glaube, die wollen einfach nur, dass die Saison vorbei ist bei Darmstadt, oder?
Das hat man ganz klar gegen Hoffenheim gesehen. Das war mal wieder keine Bundesliga-taugliche Leistung in jeglichem Hinsicht, in jeglicher Hinsicht und in jeglichem Sinne. Das war sehr, sehr schwach. Ja, von wegen sich gut verabschieden vorm eigenen Publikum im letzten Heimspiel. Es gab eine richtige Klatsche gegen Hoffenheim. Und ehrlich gesagt, macht mir das wenig Hoffnung, dass wir hier nicht wieder eine Abreibung für Darmstadt zu sehen bekommen. Denn Dortmund, ja, in Mainz waren sie sehr schwach. Und ich glaube, es gibt Wiedergutmachung bei den Dortmundern. Das hat ihnen gestunken, dass sie da so selber schwach auftraten. Zuvor aber weiß man ja, im Heimspiel gegen Augsburg haben sie gezeigt, dass sie auch mit B11 zu Hause einfach vor eigenem Publikum anders auftreten können. Und ich glaube also, die Dortmunder werden anders auftreten, die Darmstädter werden nicht groß anders auftreten, vielleicht einfach defensiver stehen und irgendwie hoffen, dass das Ergebnis im Rahmen bleibt und dann ist endlich die Bundesliga-Saison vorbei. Also ich erwarte hier trotzdem eine ganz klare Geschichte für den BVB.
Ja, würde ich mich anschließen, nur noch hinzufügen, es ist das Abschiedsspiel von Marco Reus und ich glaube, gerade in so einem Spiel, wo du spielerisch deine Freiheiten haben wirst, werden viele Leute relativ viel dafür tun, dass er vielleicht auch noch ein Tor schießen kann. Ja. Sollte es einen Elfmeter geben, wird er den definitiv auch bekommen. Und deswegen finde ich auch hier zusätzlich zu allen, ja wahrscheinlich sogar Handicap-Tipps, wie das Spiel ausgeht, den Tipp Marco Reus trifft in seinem letzten Spiel echt nicht unwahrscheinlich und ganz gut.
Ja, in der Kombi mit Reus trifft und BVB gewinnt, habe ich das auf dem Zettel. Schöner Punkt, den du angeführt hast. Ich glaube auch, dass es nicht so viele Rotationen bei Dortmund geben will, weil jetzt Rotation gab es ja vor der Champions League und direkt nach der Champions League. Jetzt war ja eine Woche Pause. Das heißt, du willst ja auch, dass die Stammspieler sich für das Champions League-Finale ein bisschen einspielen oder mal wieder Rhythmus bekommen, auch wenn es natürlich noch zwei Wochen weg ist. Aber ich denke, wir werden also einen stark aufgestellten BVB sehen, einen motivierten BVB vor eigenem Publikum, letztes Heimspiel der Saison. Eben der Stachel aus Mainz sitzt, glaube ich, tief. Und dann wird das, wie gesagt, fürchte ich, eine Abreibung für den BVB. Also Handicap-Sieg Dortmund und Reus trifft, so meine Kombi, die ich hier ganz klar auf dem Zettel habe. Ich würde mir sogar überlegen, Handicap minus 2 auf Borussia Dortmund zu setzen. Also ein 3-0, 4-0, 5-0, 4-1, 5-1, so ungefähr in die Richtung, glaube ich, wird das Spiel gehen.
Ja, also würde ich auch nicht ausschließen wollen. Wird ein deutliches Ding, deswegen halten wir es hier auch kürzer und kommen zum nächsten Spiel. Auch da geht es um nicht mehr sonderlich viel. Borussia Mönchengladbach hat mit dem Unentschieden am letzten Spieltag tatsächlich am vorletzten Spieltag auch offiziell den Abstieg abgewendet. Also Gladbach kann nicht mal mehr auf den Conference League, auf den Conference League, auf den Relegationsplatz rutschen. Und der VfB Stuttgart, ja, der ist immer noch ein Schlagdistanz zu den Bayern. Der könnte sogar noch Richtung Platz 2 springen, wenn sie gewinnen und die Bayern eben verlieren. Also das ist noch möglich, aber auch da steht fest, Champions League Quali erreicht, tolle Saison gespielt. Letztes Spiel, das auch zu Hause, spricht auch hier natürlich viel dafür, dass die deutlich bessere Mannschaft diese Saison da vielleicht nochmal einen schönen Abschied feiert.
Und das glaube ich, den gibt es auch, denn Stuttgart zu Hause war ja wirklich eine Wucht und eine Wonne. Nicht nur in den letzten Wochen, sondern in der ganzen Saison. Ne? Auch die Bayern ja 3:1 geschlagen, 3:0 gegen Frankfurt. Ich gucke gerade auf die letzten Heimspiele. 3 Tore auch geschossen gegen Heidenheim. Da ging es dann nur 3:3 aus, weil es hinten halt ein paar gab. Aber sie schießen zu Hause einfach regelmäßig immer wieder sehr viele Tore. 3:1 gegen Mainz sehe ich hier gerade. 5:2 gegen Leipzig, um mal ein paar Heimergebnisse der letzten Wochen und Monate zu nennen. Also ich glaube, in die Richtung wird es auch wieder gehen. Wir sehen einen Stuttgarter Heimsieg. Wir sehen mal wieder ein sehr flottes Spiel. Die Gladbacher sind nicht gut gegen den Ball, können nicht gut verteidigen. Wir sehen also Tore satt, glaube ich. Also mein Tipp ist auch wieder eine Kombi. Stuttgart gewinnt und over 2,5 Tore.
Ich schließe mich auch hier in großen Teilen an, auch eins der Spiele, wo es um nicht mehr viel geht und wo man dann, glaube ich, einfach guten Gewissens auf eine spielstarke Heimmannschaft tippen kann, die das ganze Saison bewiesen hat. Würde aber noch anschließen, dass ich hier sogar noch eher sehe, dass es trotzdem auch ein Spiel werden könnte, wo beide treffen, weil es am Ende eben um nichts mehr geht, weil auch Stuttgart defensiv vielleicht mal diese Aussätze haben wird und Gladbach offensiv mir immer noch deutlich besser gefällt. Wir haben es auch am vergangenen Wochenende gesehen, da gibt es richtig starke Einzelmomente auch teilweise. Deswegen beide treffen, Stuttgart gewinnt. Auch das sehe ich hier als sehr wahrscheinlichen Tipp an bei dem Spiel, wo wir es auch kurz halten, weil es eben um nicht mehr so viel geht. Jetzt kommen wir zu dem dritten Spiel, wo es um nicht mehr irgendwie so viel geht. Das wird in Leverkusen stattfinden. Alles, was wir über Stuttgart gesagt haben, kann man da natürlich auch mitnehmen und nochmal multiplizieren. Es steht die ungeschlagene Titelsaison in der Bundesliga ins Haus und das Ganze eben gegen den FC Augsburg, der kurzzeitig an Europa schnuppern konnte, jetzt aber 3 Punkte hinter Platz 8 schon liegt, 4 hinter Platz 7, also da geht eigentlich auch nicht mehr was in die Richtung. Es liegt vor allen Dingen daran, dass sie die letzten 4 Spiele allesamt verloren haben, ihre gute Form eigentlich seit dem Trainerwechsel wirklich hinten raus komplett verloren haben, sind eingebrochen. Muss dazu auch sagen, der Spielplan meinte es vielleicht auch gut zum Jahreswechsel und jetzt ist es ein bisschen schwerer. Es waren nicht die leichtesten Gegner, gegen die man verloren hat. Trotzdem insgesamt ändert das nichts daran, dass Leverkusen der schwerste Gegner ist, der unbesiegbare Gegner. Sie können übrigens auch noch auf 90 Punkte stellen. Es ist zwar kein Punkterekord in der Liga, die Bayern werden den behalten, aber er ist sehr, sehr dicht dran. 90 Punkte, beeindruckende Marke. Ungeschlagen durch die Bundesliga, noch beeindruckender. Und all das wird passieren aus meiner Sicht.
Absolut. Ungeschlagen Saison. Die wird eintreffen und ich glaube auch, die wird mit einem Sieg eintreffen. 90 Punkte werden sie holen. Ich glaube auch, dass sie 90 Tore am Ende vorne stehen haben werden. Zumindest die 9. 87 Tore hat Leverkusen bisher geschossen. Also mit 3 Türchen mehr hast du 90 Punkte und 90 oder mehr Tore. Und auch das erwarte ich hier. Also mindestens 3 Tore Leverkusen, damit es hier schön zweimal die 9 sich gibt. Eben also ein Kantersieg gegen Augsburger, denen ja komplett die Luft ausgegangen ist. Die jetzt ja nur 1:0 gegen Stuttgart verloren haben, aber davor ja 5 Gegentore gegen Dortmund, 3 Gegentore gegen Werder, 3 Gegentore in Frankfurt, auch 3 Gegentore in Hoffenheim und ich glaube, in die Richtung wird es auch wieder gehen. Also ein bisschen ähnlich wie mein Tipp zum ersten Spiel Dortmund-Darmstadt. Vielleicht nicht ganz so wache Augsburger wie Darmstädter, so als Kollektiv, aber so vom Ergebnis her, ne? 3-1, 3-0, 4-0, 4-1, irgendwie sowas. Also Handicap-Sieg Leverkusen, ganz klare Sache für mich.
Alles klar. Das war alles, was die Ergebnisse angeht, hast du natürlich gerade sogar wieder Handicap minus 2 vorgestellt quasi. Also aus deiner Sicht auch eine Möglichkeit. Würde ich auch nicht ausschließen. Auch hier sehe ich einen klaren Sieger. Aber ob das wirklich in so eine deutliche Richtung geht, weiß ich nicht. Bei Leverkusen muss man ja auch sagen, bei denen steht ein Finale deutlich eher
Ja,
an als
das stimmt, das
bei
stimmt. Das habe ich
Wolfsburg.
jetzt bei meiner Kalkulation nicht mit einberechnet. Am Mittwoch, also am 22. steht das EL-Finale ein. Ja, vielleicht wird da eben mehr rotiert. Also wie gesagt, bei Dortmund ist das Finale noch ein bisschen her. Ich glaube, die werden stark auftreten. Wobei, Rotation und Leverkusen, ne? Sie haben auch in den letzten Wochen immer wieder zum Beispiel Wirtz rausrotiert und als er reinkam, macht er halt einen Doppelpack oder ähnliches oder zaubert er auf. Ob dann Schick vorne beginnt oder Boniface, beide treffen einfach nach Belieben aktuell. Also von daher selbst eine Schonung und Rotation hat ja so viel bei Leverkusen nicht zu bedeuten. Sie sind ja trotzdem spielstark genug.
Ja, also insgesamt, wie gesagt, schließe ich mich da auch an, aber ich würde wie gesagt sagen, vielleicht nicht ganz Vollgas, man will das auf jeden Fall gewinnen, aber ja. So, und jetzt kommen wir langsam in die Bereiche, wo es ein bisschen spannender wird, zwar nicht für RB Leipzig, aber für die Hausherren, die RB Leipzig empfangen. Leipzig steht seit letztem Wochenende sogar als Vierter fest und damit natürlich auch ihr Saisonziel Nummer 1 unter den ersten 4 landen. Diesmal hätten die 5 gereicht, aber sie haben sogar, wie gesagt, diesen 4. Platz geholt, Leipzig. Auf der anderen Seite die Frankfurter und eben da wird es dann doch ein bisschen spannend. Die stehen gerade auf Platz 6, der ist zu Recht begehrt, denn wenn Borussia Dortmund die Champions League gewinnt, dann wird das ein 6. Champions League Platz. Und da steht Frankfurt gerade, muss ihn aber verteidigen gegen die TSG Hoffenheim, die parallel natürlich spielen. 3 Punkte hinter ihnen sind, nur ein 3 Tore schlechteres Torverhältnis haben. Heißt, wenn Eintracht Frankfurt hier gegen Leipzig verlieren sollte, Hoffenheim gewinnt, dann ziehen sie eigentlich zwangsläufig vorbei und verlieren tatsächlich, also die Frankfurter verlieren dann tatsächlich auch noch diesen Platz 6, auf dem sie ja unerklärlicherweise eigentlich die ganze Saison standen.
Und Hoffenheim kann gleichzeitig mit einem Torverhältnis von -1 möglicherweise sogar in die Champions League einziehen, wenn der BVB das Champions League Finale gewinnen sollte. Wie geht -1? Naja, Hoffenheim gewinnt 1-0 gegen die Bayern. Frankfurt verliert 3-0 gegen Leipzig. Und dann wäre Hoffenheim mit -1 Torverhältnis und 46 Punkten bei einem Dortmund-Finalsieg in der Champions League. Verrückte Saison. Ob das verdient ist, dürfen andere entscheiden. Man könnte ja auch argumentieren, der 6. Platz von Frankfurt ist so, wie sie durch die Saison eiern, auch nicht unbedingt verdient. Ne? Wenig Siege, jetzt wieder ein Unentschieden, passt ja irgendwie auch in die letzten Wochen mit vielen Niederlagen und vielen Unentschieden und ganz wenig Siegen. Aber irgendwie halten sie diesen 6. Platz. Julius, weißt du, was also passen würde zur Frankfurt-Saison? Den 6. Platz mit einem Unentschieden abzusichern, denn das Unentschieden gegen Leipzig reicht ihnen ja.
Ja. Also finde ich auch, würde in der Geschichte der Saison erstmal natürlich total Sinn machen und ich finde auch, es macht bei der Ausrichtung ein bisschen Sinn, weil klar, Leipzig spielt die bessere Saison, hat vielleicht auch den qualitativ hochwertigeren Kader, aber Frankfurt ist immer in der Lage, Mannschaften weh zu tun, sie kriegen es nur selten ganz über die Bühne. So, und wenn jetzt die gegnerische Mannschaft aber auch noch weniger Ansporn hat, das Ganze zu gewinnen, weil es für sie eben um nichts mehr geht, wenn sie in Frankfurt spielen, wo Leipzig ja sicherlich auch nicht freundlich empfangen wird, wo man auch im Gegensatz zu anderen Vereinen, über die wir gerade schon geredet haben, gar nicht mehr im Hinterkopf hat, dass noch irgendwelche anderen Spieler ausstehen. Ich glaube, die Motivation ist da nicht bei 100%. Bei Frankfurt muss sie das sein. Das muss man auch von ihnen erwarten können. Und das sollte mindestens zu einem Unentschieden reichen. Unter diesen Gesichtspunkten würde ich sogar sagen, würde ich den Heimsieg nicht ausschließen, der sehr hoch dotiert ist mit 2,80er-Quoten. Auch das sei erwähnt. Trotzdem bin ich bei dir, so wie Frankfurt sich präsentiert und da, wo Leipzig natürlich auch die Stärken hat. Die müssen hier kein herausragendes Spiel machen, sondern einfach ihre Kontersituation dann eben auch bekommen, wo dann eben ein schneller Spieler vielleicht auch mal ein Ergebnis wieder auf den Kopf stellen kann. Macht es Unentschieden hier schon sehr, sehr viel Sinn, vor allen Dingen, weil es ein Ergebnis ist und das gilt eben gerade an so letzten Spieltagen immer zu beachten, mit dem beide dann sehr gut leben können.
Ja, ich glaube auch, denn mit dem Unentschieden konnte Leipzig zuletzt zweimal ziemlich gut leben. Gab ja das 1-1 in Hoffenheim, das 1-1 gegen Werder und beides nicht die prickelndsten Auftritte. Man hat schon gesehen, die Luft ist bei den Roten Bullen ein bisschen raus. Ne? Da riecht, wie du schon angesprochen hast, die Motivation ist nicht mehr die höchste, seitdem es weder nach oben noch nach unten geht in der Tabelle. Champions League Quali ist sicher und irgendwie ja, haben sie so ein bisschen mit der Saison abgeschlossen und lassen es quasi nur noch austrudeln, tun das Nötigste. Das reicht halt manchmal für ein Türchen, aber eben zuletzt nicht mehr für Siege. Kurios war ja, gegen Werder Bremen hatten sie sogar weniger Ballbesitz im Heimspiel. Und das, obwohl sie nach 35 Minuten ja sogar hinten lagen. Also da ist irgendwie ein bisschen die Luft raus und deswegen würde es ins Bild passen, wenn es hier das Unentschieden gibt. Für Frankfurt wäre es der Punktgewinn für Platz 6 und für die Leipziger wäre es das nächste 1-1, wo man sagt, passt schon, Saison ist jetzt rum, endlich in den Sommerurlaub. Also ich gehe hier stark aufs Unentschieden und ich glaube auch mit Toren übrigens. Denn ja, die Eintracht ist natürlich zu Hause für Tore gut, aber Leipzig eben, wie du schon gesagt hast, im Umschaltspiel, selbst wenn sie vielleicht weniger den Ball haben werden, weil sie keinen Druck haben, können sie da über Olmo, Simmons, wie sie alle heißen, Druck entfachen, für Gefahr sorgen. Also irgendwie habe ich hier da auch als Ergebnistipp das 1-1 auf dem Zettel.
Ja, also kann ich mir sogar auch vorstellen, aber wie gesagt, muss man jetzt auch nicht unbedingt genau noch das 1-1 riskieren. 3,80er, 3,95er Quoten aufs Unentschieden reichen dem geneigten Tipper ja meistens auch. Und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Logischerweise dann eben auch in diesem kleinen Teil des Podcasts mit drin ist dann eben das Duell von Hoffenheim. Wir haben gerade erklärt, was passieren muss. Frankfurt muss verlieren und Hoffenheim muss gewinnen. Und zwar gegen Bayern München. Die reisen an und werden sicherlich eine verkorkste Saison trotzdem nochmal irgendwie ein bisschen positiv ausklingen lassen wollen. Vielleicht ja jetzt auch wieder mit ihrem kommenden Trainer schon an der Seitenlinie.
Ist das so? Vielleicht mit ihrem kommenden Trainer. Ja, Tuchel bleibt offenbar doch. Ne? So sind aktuell die Berichte. Es geht turbulent hinter den Kulissen zu bei den Bayern. Turbulent vielleicht auch auf dem Rasen. Denn ich bin gespannt. Die Hoffenheimer haben richtig Bock auf Europa. Das hat man in Darmstadt gesehen. Jetzt war Darmstadt natürlich kein Gradmesser, aber die wissen, das ist wirklich ihre riesige Chance, vielleicht ja sogar nicht nur in der Europa League zu spielen, sondern auch in der Champions League, wenn der BVB hier Real Madrid schlagen könnte. Und du musst eben nur die Bayern schlagen, für die die Saison eigentlich schon rum ist. Und deswegen glaube ich, wird sich hier ein stimmungsvoll im Sinne von weniger von den Fans auf dem Rängen, sondern fußballerisch stimmungsvolles Spiel auf dem Rasen entwickeln mit Türchen, mit Torchancen, mit over 2,5 Toren, mit Toren auf beiden Seiten. Und die Hoffenheimer werden richtig Gas geben.
Ich finde das schön, dass wir jetzt endlich mal wieder ein Spiel haben, nachdem wir hier so durchgerauscht sind, wo wir uns nicht einig sind. Ich sage dir, das wird ein Handicap-Sieg für Bayern München. Und zwar ein relativ deutlicher. Auch wenn Hoffenheim immer mal wieder Ausschläge nach oben hat. Sehr, sehr inkonstant. Auch keine gute Saison. Auch wenig Siege. Logischerweise hast du drüber geredet, sie können den Champions League einziehen, aber sie haben gerade immer noch ein schlechteres Torverhältnis. Also sie haben immer noch ein Minus-Torverhältnis, was ja auch schon Bände spricht für die Saison, die du spielst und ob du es dir da verdient hast. Und ich glaube tatsächlich, Bayern München jetzt am letzten Spieltag, die werden da hinfahren, wenn gerade auch diese Gerüchte stimmen, dass der Trainer da jetzt doch wieder auch Rückhalt in der Mannschaft hat, dann wird man nochmal irgendwie einen letzten kleinen, wenn auch nur Fingerzeig abgeben wollen, dass man in die nächste Saison mit einem großen Hunger wieder reingehen wird, nachdem man dieses Jahr das erste Mal seit 2012 keinen Titel geholt hat. Und ich glaube tatsächlich, das wird das erste Mal seit langer Zeit, dass wir sowas wie ein kleines Statement von Bayern München sehen. Deswegen ist mein Tipp hier sogar auf den Handicap-Sieg der Bayern.
Oha, nee, so mutig bin ich nicht. Ich habe es nochmal durchgerechnet. 1-0 Hoffenheim und eine 0-2 Niederlage Frankfurts würde reichen, dass Hoffenheim Sechster wird. Dann haben sie beide mit dem Torverhältnis von minus 1. Aber Hoffenheim hat weitaus mehr Tore geschossen. 63 an der Zahl. Also die Anzahl der geschossenen Tore würde dann den Ausschlag geben. 1-0 Hoffenheim, 2-0 Leipzig und Hoffenheim ist Sechster. Ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen, aber ich glaube hier, ja, es fallen ein paar mehr Tore und den Hoffenheim-Sieg wahrscheinlich dann eher nicht, weil wenn die Bayern Platz haben in Hoffenheim und umschalten können und keinerlei Druck haben, dann geht's ja vielleicht 2-2 oder 3-3 aus in so einem halben Sommerkick. Und das reicht dann für Hoffenheim nicht. Vor allem reicht's ja vielleicht dann auch nicht, wenn Frankfurt einfach den Punkt holt. Und deswegen, ja, ich bleib dabei. Beide Treffen over 2,5 ist hier mein Tipp.
Okay, dann, wie gesagt, sind wir uns da nicht ganz einig, obwohl das natürlich trotzdem auch noch irgendwie zusammengehen würde. 2,5 bei einem Handicap-Sieg natürlich auch schnell mit drin.
Geht auch.
Ja, also ganz widersprechen wir uns nicht, aber wir
waren 3-1 Sieg Bayern ist auch mein Tipp dann, ne?
Ach so.
Over 2,5 und beide Treffen wäre bei einem 3-1 Sieg der Bayern abgedeckt.
Das stimmt. Und dann, wie gesagt, wäre sogar egal, was Frankfurt macht. Die hätten dann Platz 6 sicher. Und jetzt begeben wir uns mal in ganz andere Gefilde der Liga, nachdem wir die ersten Spiele so zusammengepackt hatten. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ersten drei Spiele, wo es um nicht mehr viel geht und bessere Heimmannschaften auf einen schönen Saisonabschluss hoffen, dann das Duell um den vermeintlichen Champions League Platz 6 und jetzt eben die vier Spiele, in denen es nochmal richtig heiß werden kann, weil es eben um den Klassenerhalt geht, ganz unten in der Tabelle. Da werden wir drauf blicken. Vorher aber auch nochmal der Hinweis. Natürlich steht nicht nur in der Bundesliga, sondern eigentlich in allen europäischen Ligen jetzt das letzte große Fußballwochenende an. Und wer da den kompletten Überblick haben möchte, der kann natürlich auch sehr gerne mal bei wettbasis.com vorbeischauen um sich da gänzlich einen Überblick zu verschaffen, was so in der Fußballwelt los ist. Prognosen, Vorschauen, Expertenmeinungen, Quotenvergleiche, all das findet ihr auf wettbasis.com. Während wir ja in der prekärsten Situation trotz eines fast schon legendären Sieges gegen Union am letzten Wochenende, finden wir den ersten FC Köln, der definitiv einen Sieg braucht, und das in Heidenheim.
Und das wird schwer genug, denn der erste FC Heidenheim ist jetzt hinten raus doch wieder, ja, das Heidenheim, das man diese gesamte Saison über so gesehen hat, nämlich sehr, sehr bissig, sehr, sehr kampfstark. Sie geben nicht auf und sie verlieren sehr selten Fußballspiele. Heidenheim hat nur eines der vergangenen 8 Bundesligaspiele verloren. Das war ein 1:2 gegen Leipzig zu Hause. Ansonsten 5 Unentschieden. Besagtes Unentschieden wäre eben zu wenig für den ersten FC Köln. Also da muss der FC alles raushauen. Aber man hat ja gesehen, dass andere Mannschaften schaffen das auch nicht, diese aufmüpfigen Heidenheimer irgendwie niederzuringen. Das wird sehr, sehr schwer für den FC. So sehr man einen Sieg braucht, ich weiß nicht, ob es den gibt. Und er wird ja vielleicht ja nicht mal reichen, der Sieg. Ich habe den Tabellenrechner hier an. Da muss ja auch einiges passieren. Nicht nur der Sieg des ersten FC Köln. Aber gibt es den überhaupt, Julius, in Heidenheim?
Ja, ich muss sagen, wenn wir jetzt das letzte Wochenende nehmen, dann haben sich die Chancen da, finde ich, schon ein bisschen verbessert, weil Köln mehrere Sachen getan hat, die einen positiv überraschen. Erstmal haben sie überhaupt 3 Punkte geholt, aber sie haben 3 Tore geschossen. Sie haben einen 2-0 Rückstand gedreht. Das ist auf jeden Fall für eine Mannschaft, die vor dem letzten Spieltag 24 Tore in 33 Spieltagen hatte, ist das eine ganz neue Hausnummer. Ich weiß nicht, ob es schon mal ein Spiel mit 3 Kölner Toren gab in diesem Jahr. Also ich finde, man hat da schon gesehen, dass sich ein bisschen was gelöst hat, dass man definitiv in der Mannschaft noch die Motivation hat. Und was ich ja auch immer sage, ist, Stichwort Mitleid mit Köln, man sieht sie ja immer kämpfen, ne? Oft klappt es qualitativ nicht, aber ich finde auch unter Schulz jetzt, der natürlich auch schon wieder kritisiert wird, weil er die Mannschaft jetzt nicht in einen Run gesetzt hat wie Mainz und Co. Ich bin der Meinung, das kann die Mannschaft gar nicht unbedingt von der Qualität her. Aber diszipliniert sind sie. Und ich glaube schon, dass sie jetzt auch hier in Heidenheim nicht untergehen werden. Das wird ein enges Spiel werden. Sie werden da alles nochmal reinwerfen und vielleicht auch ihre Chancen bekommen. Die Frage ist tatsächlich, ob es dieses dann doch sehr große Wunder geben könnte, nicht nur, dass sie das gewinnen, sondern dass die Konkurrenz eben auch noch mitspielt. Und dann zusätzlich eben auch noch die Frage, ja, ob sie am Ende wirklich, auch wenn sie ihre finale Chance hier bekommen, dann vielleicht doch nicht wieder übers Nebens oder sonst was mit dem Tor machen, außer eben den Treffer, weil eben ja am Ende von so einer Saison sich meistens doch ja so im Schnitt die fehlende Qualität zeigt. Und das ist meine große Befürchtung hier auch in diesem Spiel. Ich traue ihnen zu, dass sie es eng machen, aber dass sie es wirklich gewinnen, da fehlt mir immer noch so ein bisschen die Fantasie für.
Ja, sie sahen halt gegen jetzt zuletzt Union zu Hause, ja, 70, 75 Minuten auch wie ein klarer Absteiger aus. Also nicht nur vom Ergebnis her, sondern wirklich vom gesamten Auftreten, ne? Man hatte ja das Gefühl, das komplette Müngersdorfer Stadion hat ja auch selbst aufgegeben, was ja verständlich ist, wenn du 0-2 hinten liegst. Aber auch die Art und Weise, ne? Da war ja eigentlich wenig Leben in der Mannschaft. Das gab es dann erst in den letzten 10, 15 Minuten, dieses Aufbäumen. Aber man kann jetzt natürlich nur, weil sie hinten raus das Ding noch verrückt drehen, mit auch natürlich jeder Menge Spielglück, denn Gosens traf ja, glaube ich, auch die Latte beim Stand von, was, 0-2 oder 1-2, bin mir nicht mehr sicher. Also da hätte es ja auch schon vorbei sein können. Ja, das Ergebnis ist das eine, dass es gedreht haben, aber der Auftritt 75 Minuten lang war ja trotzdem nicht sonderlich mutmachend. Und wie gesagt, Heidenheim ist eben auch so unfassbar unbequem und schwer zu bespielen zu Hause. Und die geben ja wirklich nicht auf. Also selbst wenn der FC 1-0 zur Pause führen sollte, man hat es ja bei Heidenheim oft gesehen, dass Trainer Schmidt in der Pause die richtigen Worte findet und dass das dann ein Turnaround der Heidenheimer gibt, irgendwie ein Aufbäumen. Also ein wirklich sehr, sehr schweres Spiel. Ich könnte mir unentschieden hier ein 1-1, das würde irgendwie passen, dass es dann mal wieder nicht reicht für den FC, obwohl er alles raushaut mit Ach und Krach. Zwar das eine Tor schießt, aber kein zweites dazu. Ach, ich weiß nicht. Wir haben ja am Montag Spanien besprochen, ne? Den Abstiegskampf in La Liga. Und dann hatte ich die Parallele gezogen zwischen dem ersten FC Köln und dem FC Cadiz, dass beide wollen, aber nicht so richtig können. Vor allem in der Fremde. 12 Tore hat Köln in der Fremde geschossen. Ein Sieg hat der erste FC Köln in der Fremde bisher geholt. Also es müsste der zweite Saisonsieg her, um den zu schaffen. Warum ziehe ich die Parallele zu Cardis, weil Cardis noch gar keinen Saisonsieg in der Fremde zusammengebracht hat. Und gestern gewann sie plötzlich in der 95. Minute mit 1-0 in Sevilla und dadurch lebt der Aufstieg, der Nicht-Abstiegstraum. Vielleicht gibt es das beim 1. FC Köln ja auch wieder. Wieder ein spätes Tor, zweiter Saisonsieg. Und dann kommt es darauf an, was die anderen auf den anderen Plätzen machen.
Und umso länger wir reden, sage ich dir, umso eher möchte ich das eigentlich auch irgendwie tippen. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Köln hier mit einem Sieg vom Platz geht und dann kommen wir natürlich auch jetzt in andere Gefilde. Also es wird jetzt eh ein bisschen wilder mit den Spielen, weil wir immer referenzieren müssen natürlich. Aber es ist ja trotzdem so, dass dieser Sieg wahrscheinlich dann nicht reicht, wenn man sich das Ganze anguckt. Denn die Situation, ein Sieg alleine könnte sie höchstens punktgleich mit Union Berlin bringen, ne? Und da sind sie 3 Tore hinterher. Heißt, wenn Union Berlin 1-0 verliert, Köln 1-0 gewinnt, wären sie immer noch sogar ein Tor hinterher. Also selbst das könnte noch nicht reichen, um irgendwie da wegzuspringen vom direkten Abstiegsplatz. Und die anderen Mannschaften, die sind dann ja eher für Union Berlin nochmal relevant, wenn sie vom Relegationsplatz runter wollen, weil sowohl Mainz als auch Bochum sind für die Kölner nicht mehr erreichbar. Heißt, da müssen wir ganz, ganz klar auf Union gucken. Und ich würde sagen, selbst wenn wir jetzt mal mitnehmen und sagen, okay, vielleicht ist dieser Sieg für die Kölner drin, lass uns mal den Sprung zur Union rüber machen und gucken, was da passieren könnte. Die spielen nämlich gegen den SC Freiburg. Die hatten ihr emotionales letztes Christian-Streich-Wochenende in einem Heimspiel schon am vergangenen Wochenende, wurde hinten raus auch sehr emotional. Beim Spiel, ja, war es der SC Freiburg, den man oft diese Saison gesehen hat, ne? Nicht ganz so stabil, wie wir es eigentlich gewohnt sind. In Führung gegangen, das wäre ein wichtiger Sieg sogar noch Richtung, wir greifen vielleicht nochmal wirklich Richtung Platz 6 angewiesen. Die Chance hat man verloren, weil man eben den Ausgleich kassiert gegen Heidenheim, weil man am Ende auch ein bisschen zu harmlos ist, vielleicht auch nicht ganz so zwingend in den Standards wie früher. Also es ist nicht das beste Freiburg der Streichzeit, von dem er sich jetzt verabschiedet, würde ich behaupten. Union Berlin, ja, also ich würde sagen, die ersten 20, 30 Minuten in Köln haben zwar ein bisschen Hoffnung gemacht, aber die letzten 20 Minuten, das macht richtig Sorge.
Das macht Sorge, ja. Was man natürlich auch einkalkulieren muss, um noch ganz kurz bei Köln zu bleiben, die wissen natürlich, Spiele finden parallel statt, wie es drüben steht, ne? Das heißt, selbst wenn sie 1-0 führen und Union sollte führen oder unentschieden spielen, also es sollte unentschieden stehen, wissen sie ja, unser Sieg reicht uns nicht. Das muss man auch immer sehen, ne? Deswegen auch immer schwer zu tippen vorab, wie sich so Spiele entwickeln, wenn dann die Mannschaften auf dem Platz, die Spieler auf dem Platz, die Ergebnisse des anderen Parallelspiels wissen. Das kann ja dann auch noch eine Dynamik geben, ne? Dass du dann sagst, hey, dann findet dann doch kein Aufbäumen mehr statt, weil es nichts mehr bringen würde. Das, wir sind ja alles nur Menschen, ne? Und das mentale, psychologische spielt einfach eine große Rolle. Und deswegen, bevor ich jetzt in den Union-Freiburg-Tipp und ins Spiel eintauche, lege ich mich fest, ich glaube, der 1. FC Köln steigt direkt ab. Unabhängig davon, ob sie gewinnen werden in Heidenheim oder nicht. Denn wie von dir angesprochen, selbst wenn sie gewinnen sollten, der Sieg könnte ja vielleicht gar nicht reichen. Je nach Resultat bei Union gegen Freiburg. Ich glaube, am Ende aber trotzdem wird der FC direkt absteigen. Das ist mein einer Tipp. Und jetzt kommt's. Können wir ja quasi eins drüber blicken. Also Köln bleibt 17. Und jetzt ist die Frage, wer wird 16. Wer wird der Relegationsteilnehmer? Und da gibt es einfach 3 Mannschaften zwischen Union, Mainz und Bochum, die alle 3 eben auf diesem Relegationsrangreich landen können.
Ja, Union steht gerade drauf. Wir haben Union schon kurz drüber geredet.
Wenn Union nicht gewinnt, bleiben sie drauf. Das ist ja auch die simple Rechnung für uns, ne? Dass man von unten nach oben hochgeht. Also Union gewinnt nicht, dann wird Union eine Relegation spielen, wenn sie nicht zu hoch verlieren. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, auch das könnte sehr wahrscheinlich eintreffen.
Ja, ich muss sagen, und das ist vielleicht dann das Bitterste, was draus kommen könnte aus Kölner Sicht, aber ich bin dabei, ich glaube auch, Köln vielleicht wirklich mit diesem knappen Sieg, aber ich sehe da kein Sieg über einen Torunterschied. Also wenn, dann müsste es so irgendwie passieren. Und wie gesagt, dann könnte Union sich sogar diese 1-0-Niederlage gegen Freiburg leisten, wäre weiter auf dem 16. Platz. Das ist auch, wenn sie verlieren, finde ich, die realistische Höhe der Niederlage. Ich habe gesagt, Freiburg nicht so zwingend. Also selbst das Szenario, und das wäre natürlich richtig bitter, kann ich mir vorstellen. Was ich aber hier tatsächlich bei Union Freiburg für sehr realistisch empfinde, ist das Unentschieden erneut. Ich finde Freiburg nicht so zwingend. Sie haben jetzt auch nicht mehr viel, um das sie spielen. Dann auch gesagt, für Union geht's jetzt nochmal um alles und sie spielen zu Hause in der alten Försterei. Das ist vielleicht dann doch das Umfeld, wo du dir diese letzten 10 Minuten, diesen kollektiven Einbruch wie in Köln, nicht ganz so leistest.
Ja.
Und dann springst du eben zumindest halb von der Schippe, holst das Unentschieden, bist nicht ganz happy damit natürlich. Das ist immer noch eine Enttäuschung, weil ein Sieg natürlich dafür reichen könnte, doch noch ganz sicher zu sein. Aber so in dieser Konstellation und nach den letzten Wochen würde ich sagen, schon folgerichtig, dass Union Berlin Relegation spielt. Und das tun sie aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich dann auch mit dem Unentschieden hier.
Ja, ich habe es auch nochmal durchgerechnet. Die Sache ist ja, Union kann sich ja sogar eine Handicap-Niederlage leisten bei einem FC-Sieg und wäre trotzdem auf dem Relegationsplatz. Also wenn man es mal durchgeht, Köln gewinnt 1-0 in Heidenheim, Union verliert zum Beispiel 0-2 oder 1-3 gegen Freiburg und dann wäre trotzdem Union 16., weil beide minus 28 hätten und Union hat aber mehr geschossene Tore. Also ein einziges geschossenes Tor würde dann über Wohl und Wehe entscheiden. Aber verliert Union zu Hause mit Handicap, während Köln gewinnt? Das glaube ich eben nicht. Und deswegen, sie müssten ja dann noch höher gewinnen. Gleichzeitig, klar, Köln könnte 3-0 in Heidenheim gewinnen oder 4-0, aber das ist beim FC schon auch sehr, sehr unrealistisch. Deswegen, ich bleibe dabei, FC wird direkt absteigen und Union, du hast es ja auch angesprochen, so ein Einbruch hinten raus wie gegen den 1. FC Köln, den sehe ich in Köpenick nicht. Und Freiburg ist ja auch selbst nicht stabil genug. Ne? Dass die nicht gewinnen konnten gegen Heidenheim, hat mich auch sehr, sehr überrascht. Die ganzen letzten Wochen haben sie ja eigentlich fast Europa verspielt. Sie haben noch die Chance auf Rang 7, also wenn Hoffenheim nicht gewinnt gegen die Bayern, was ja wahrscheinlich ist, und Freiburg bei Union gewinnt, wäre ja Freiburg noch 7. Also die werden schon alles geben. Aber irgendwie spricht hier ein bisschen was fürs Remis und dann ist natürlich die Frage, wer ist damit unzufrieden, ne? Denn dann verpassen ja eigentlich beide ihre Saisonziele. Also Union würde bei einem Remis auf dem Relegationsplatz bleiben und Freiburg würde bei einem Remis Platz 7 verpassen, weil sie das schlechtere Torverhältnis als Hoffenheim haben. Deswegen weiß ich nicht, wenn es unentschieden steht in der 75. müssen ja beide Gas geben, Julius.
Ja, aber trotzdem auch solche Spiele, gerade in diesen Ausgangssituationen, enden dann immer mal unentschieden und dieses beide nicht ganz zufrieden Gesicht, das haben wir nun auch schon im Fußball oft genug gesehen.
Das also würde ja auch irgendwie passen zur Saison von beiden, ne?
Ja,
das eben, war ja bei beiden so eine, so eine Saison, wo beide so rumschlingerten und einfach nicht die PS auf die Straße bekamen. Und deswegen würde es, wie gesagt, zur Saison irgendwie passen. Ich habe es ja bei Frankfurt schon erzählt. Das wäre die runde Geschichte, wenn Frankfurt mit einem Unentschieden dann 6. wird, wenn der FC alles versucht, aber am Ende dann doch 17. bleibt und wenn Union und Freiburg sich unentschieden trennen und beide ihre Saisonziele verpassen. Das würde irgendwie passen, ne?
Ja, das würde auf jeden Fall passen und damit wäre natürlich das ganze Rennen da unten schon so ein bisschen entschieden mit den Ergebnissen, die wir hier tippen und die beiden Spiele von Bremen gegen Bochum und Wolfsburg gegen Mainz gar nicht mehr so wichtig, denn sowohl Bochum als auch Mainz stehen ja gerade auf dem rettenden Ufer und könnten jeweils nur in Gefahr geraten, wenn Union Berlin wirklich alle 3 Punkte holt. Dann würde das bedeuten, Stand jetzt, wenn Mainz und Bochum verlieren, Union Berlin gewinnt, würde Mainz auf den 16. Platz wieder runterrutschen und Union Berlin sogar auf Platz 14 springen, weil sie auch noch das bessere Torverhältnis haben als Bochum. Wenn Mainz gewinnt oder unentschieden spielt, sind sie eigentlich sicher, weil sie das deutlich bessere Torverhältnis haben und Union Berlin dann nur noch punktgleich ziehen kann mit einem Sieg. Aber wenn Mainz dann eben gewinnt oder Punkte holt, sind sie zwar raus, trotzdem reicht es Union Berlin, wenn nur Bochum keine Punkte holt und sie einen Dreier, weil sie dann wieder zwangsläufig vorbeispringen und Bochum auf den Relegationsplatz schicken. Heißt, sowohl Mainz als auch Bochum können auch auf dem Relegationsplatz landen. Beide nur, wenn Union Berlin gewinnt und beide nur, wenn sie jeweils 0 Punkte holen. Das heißt, sowohl Bochum als auch Mainz haben die klare Vorgabe, wir brauchen 1 Punkt, um sicher in der Liga zu sein.
Tja, das war jetzt viel Rechnerei, also ich habe es auch nochmal durchkalkuliert. Alle 3 Mannschaften können am Ende, also Mainz, Union und Bochum, bei 33 Punkten landen. Dann ist also völlig wurscht, was der FC macht. Und dann kämpfen die 3 um die Relegation punktgleich und dann entscheidet jeweils das Torverhältnis. Ich möchte ganz kurz nur einen Exkurs machen zu, ich bin kein Fan davon, kein Freund davon, dass in Deutschland in der Bundesliga die Tordifferenz ausschlaggebend ist. Ich finde, es sollte den direkten Vergleich geben. Und wenn dann wirklich alle 3 33 Punkte am Ende haben, gäbe es einen Dreiervergleich nach meiner Wunschkalkulation. In Spanien in La Liga ist das zum Beispiel so. Schöner Dreiervergleich, das ist, finde ich, am fairsten. Ich mag das nicht. Torwarttordifferenz, aber die schlechteste Torwarttordifferenz, die hat nun mal der VfL Bochum. Also die müssen einfach hoffen, dass sie nicht verlieren, dass Mainz keinen Punkt holt und dass Union nicht gewinnt. Da muss natürlich viel zusammenkommen. Ich fange es mal mit Wolfsburg-Mainz an. Ich glaube, Mainz hält die Klasse und zwar direkt, Julius. Denn einen Punkt würde reichen, den holen sie mindestens, vielleicht gewinnen sie sogar in Wolfsburg. Ich kann mir sogar den Sieg vorstellen, der Mainzer in Wolfsburg. Ich guck mal auf die Quoten, die haben wir ja irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen, aber 2,25 Quoten auf Mainz, die sprechen mich ein bisschen an und vor allem ist auffällig, Wolfsburg, die das Heimspiel haben, haben Dreierquoten. Also Mainz fährt als Favorit nach Wolfsburg, obwohl sie ja noch absteigen können.
Ja, das ist für mich tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Wenn sie nicht als Favorit gefahren wären, hätte ich nämlich sehr, sehr gerne hier auch auf die doppelte Chance geschielt. Das ist ja der klassische Tipp. Mainz bleibt drin, weil sie diesen Punkt holen. Das traue ich ihnen auch auf jeden Fall zu. Leider ist der jetzt nicht mehr hier so hoch dotiert. Auch der Sieg natürlich nicht ausgeschlossen. Muss vielleicht auch nochmal kurz zurückblicken und sagen, bei aller Kritik an der Kaderrotation von Borussia Dortmund, du hast schon gesagt, das Team, was da stand, hat eigentlich größtenteils Augsburg ziemlich in Grund und Boden gespielt und Mainz ist mit einer Energie in den ersten 30 Minuten in dieses Spiel gegangen, mit einer Abgezocktheit vor dem Tor und auch einer spielerischen Klasse. Ne? Also das ist, muss man schon sagen, bei Mainz, über weite Strecken der Saison hat man es nicht gesehen, aber wenn du da jetzt vor allen Dingen einen Gruder und einen Amiri auf einmal zocken siehst, das sind ja auch gute Fußballer. Das ist jetzt nicht, dass das aus dem Nichts kommt, was da gerade entsteht. Das ist eine Mannschaft, die sehr gut mit dem Trainer funktioniert. Mal schauen, wie lange, werden wir dann in der nächsten Saisonvorschau drüber reden, sich so ein jetzt alle ausbrennen Hurra-Effekt trägt, aber gerade trägt er sehr gut. Die Mannschaft setzt es auch um, das ist auf dem Platz zu spüren. Und Wolfsburg, wir haben es schon so oft gesagt und vor allen Dingen Maximilian Arnold hat es ja auch so schön treffend gesagt über seine eigene Saison mit dem VfL Wolfsburg. Sobald wir genug Punkte haben, dass wir sicher sind, will ich einfach nur, dass diese Scheißsaison endet. Das ist ein Zitat von Maximilian Arnold. Die wollen nächstes Jahr anfangen, die wollen die Sommervorbereitung mit Hasenhüttl haben, die wollen gucken, dass sie eine andere Saison spielen. Und ja, die haben es ja eigentlich schon erledigt. Wenn dann nochmal ein Mainz kommt, dir nochmal ein paar auf die Knochen gibt, dir richtig schweres Spiel liefert, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, sogar, dass Mainz hier nicht mal nur das Unentschieden holt, was sie brauchen, sondern dass sie tatsächlich verdientermaßen am Ende mit einem weiteren Sieg die Klasse halten.
Ja, ich sehe es auch so, denn Wolfsburg hat ja jetzt bei, naja, wie sage ich es, rotierenden Bayern, ich hätte jetzt fast lustlose, demotivierte Bayern gesagt, aber so ein bisschen passt das ja auch, gespielt. Und sie hatten am Ende 5 Torschüsse in dem Spiel, da war ja gar nichts los, ne? Bei dieser 2-0-Sieg der Bayern gegen Wolfsburg, 6 Schüsse der Bayern, 5 der Wolfsburger. Also die hatten ja beide keine Lust auf dieses Fußballspiel, so richtig. Und deswegen, ja, da war so wenig zu sehen von Wolfsburg gegen eine komplett durchrotierte Bayern-Elf mit Spielern, von denen ich ja noch nicht mehr gehört hatte, so ungefähr. Und deswegen bin ich da bei dir. Wolfsburg wird in den Sommer wollen, Mainz wird brennen, Mainz ist spielerisch so stark drauf, so motiviert. Ich sehe hier eher den Mainz-Sieg und dann hält Mainz aus eigener Kraft die Klasse mit dem Auswärtssieg. 2,25er Quoten ist auch eine interessante Geschichte, ne?
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, auch eine gute Geschichte, dass Mainz am Ende da sogar direkt die Klasse hält, die waren ja eigentlich exakt wie die Kölner und Darmstadt da ganz unten und ganz weg, das ist ja nochmal alles richtig zusammengerutscht, auch zum Leidwesen vom VfL Bochum, da haben wir noch nicht so ausführlich drüber geredet, ich habe schon gesagt, auch Bochum braucht mindestens einen Punkt, weil wenn Union Berlin gewinnt, haben die eigentlich das deutlich bessere Torverhältnis und würden auch direkt vorbeispringen, wenn nämlich gleichzeitig Bochum verliert. Heißt, Bochum ist noch in Gefahr, da reinzurutschen. Sie brauchen einen Punkt gegen Werder Bremen. Und Werder Bremen zuletzt unentschieden in Leipzig gespielt. Das hat so ein bisschen die Europa-Ambition natürlich auch weggekillt. 2 Punkte mehr. Sie haben ja sogar geführt. Dann würden sie ja jetzt gerade nur einen Punkt hinter Platz 7 stehen. Könnten da noch drauf spekulieren. Das hat sich auch so ein bisschen verlaufen. Aber es ist natürlich Saisonabschluss. Werder zu Hause, sie waren zuletzt wieder besser in Form, haben wieder Punkte gesammelt, haben wieder Tore geschossen. Auch nicht die leichteste Aufgabe für ein Bochum, was da natürlich auch mit dem Rücken an der Wand steht, ne?
Ja, absolut. Ja, also ich glaube, wir blicken wahrscheinlich am ersten ins Weserstadion, wie es bei Bremen-Bochum abgeht, ne? Bochum braucht den einen Punkt, aber auf der anderen Seite, wir wissen, dass sie sehr, sehr auswärts schwach sind, die Bochumer. 2 Auswärtssiege, 10 Punkte, nur Mainz ist in der Fremde schwächer. Also es würde übrigens auch, wäre der erste Mainz-Auswärtssieg in der Saison, wenn sie in Wolfsburg gewinnen. Aber vom Timing her würde es natürlich ein bisschen passen, ne? Dass sie just den ersten und einzigen Sieg holen und damit dann die Klasse halten am allerletzten Spieltag. Ja, und Bochum ist eben auswärts auch ziemlich schwach. 15 Auswärtstürchen, das sind sehr, sehr wenige. 2 Auswärtssiege erst, ist jetzt auch nicht so prickelnd. Aber das Unentschieden würde ihnen ja reichen. Nur in Bremen, da fühlen sie sich nicht so wohl. Oder gegen Bremen fühlen sie sich nicht so wohl, also beides. Der VfL Bochum gewann nämlich nur eines der letzten 20 Spiele gegen Werder Bremen, hat 14 davon verloren. Also es ist so ein bisschen, ja, der unliebste Gegner, sage ich mal so traditionell gesehen, historisch gesehen. Denn Werder gewann nur gegen Schalke in der Bundesliga häufiger als gegen Bochum. 43 Bundesligasiege schon. Also ich weiß nicht. Es geht zwar für Werder um nichts mehr, die haben Europa verpasst, aber Bochum auswärts ist ein anderes als Bochum zu Hause, ne?
Ja, also ich glaube schon, dass das richtig zittrig wird. Ich glaube auch, dass Bochum in unserer Rechnung davon profitieren könnte, dass Union eben nicht diesen Sieg holt zu Hause, sondern nur einen Punkt. Weil sonst wären sie vielleicht in Gefahr. Ich sehe es nicht als ausgeschlossen an, dass sie hier sogar verlieren. Ich glaube tatsächlich auch zumindest, dass sie nicht mit wehenden Fahnen hier sich den Klassenerhalt sichern durch einen Sieg. Also irgendwie sehe ich das nicht. Ich glaube, das wird richtig, richtig eng auch nochmal für die Bochumer insgesamt werden. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass es ja, vielleicht zum Unentschieden reicht, das wäre der Klassenerhalt aus eigener Kraft, aber mehr sehe ich hier eigentlich nicht unbedingt.
Ich sehe auch nicht mehr als das Unentschieden, was auch an der Bochumer Defensive liegt. 70 Gegentore, ne? Das ist die zweitschwächste Defensive der Liga, nur Darmstadt mit seinen 82 hat mehr. Und ja, sie brauchen den Punkt, sie werden ihn erkämpfen, sie werden alles raushauen, aber bei der Defensive bin ich mir jetzt auch nicht sicher, dass sie irgendwie ihr 0-0 über die Zeit bringen. Oder selbst wenn es 1-1 steht und sie die letzte Viertelstunde dann, ne, irgendwie retten wollen, können sie dieses 1-1 dann halten. Denn Bochum ist ja in der Saison bekannt dafür, dass sie sehr oft sehr späte Gegentore kassieren. Ne? Hinten raus dann irgendwie immer panisch werden und dann gibt es hier einen Handelfmeter. Und da macht Riemann, hält zwar 3 Stück grandios, aber dann beim vierten irgendwie, ne, ist er sich uneins mit der Abwehr. Also das haben wir ja immer wieder gesehen, fand ich, bei Bochum in der Saison, dass sie da so Wackelmomente inne hatten, weil die Abwehr einfach nicht so stark ist. Und jetzt zuletzt übrigens auch, ne, 0-5 gegen Leverkusen. Ich glaube, das sollte man ganz kurz thematisieren. Jetzt ist Bayern natürlich stark, aber das war schon auch eine Klatsche zu Hause, die dir irgendwie auch, ja, sehr viel Selbstvertrauen raubt, ne, vor dem Auswärtsspiel in Bremen.
Ja, sie waren ja zuvor die letzte Mannschaft, die Leverkusen schlagen konnte, da bei sich zu Hause. Und generell haben sie zu Hause auch gegen große Mannschaften gute Spiele gezeigt. Davon war gar nicht wirklich was zu sehen. Also Kraft schon auch ein wenig entwichen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es hier sogar zum Bremen-Sieg kommt. Das ist mein erstes Gefühl. Dann werden sie davon profitieren, dass Union nur unentschieden spielt in unserer Rechnung und sich trotzdem über den Direktklassenerhalt freuen können. Insgesamt steht aber auch fest, wir haben ja hier schon ein paar Szenarien angesprochen, dass das richtig, richtig spannend werden kann in so einer Konferenz, weil das eben kleine Unterschiede sind. Wenn es auf einmal 1-0 für Köln steht, 0-1 bei Union, dann könnte ein Tor auf einmal die ganze Sache richtig spannend machen. Also ich glaube schon, dass wir auch ein bisschen mitfiebern werden, was dieses ganze Abstiegsszenario am Ende angeht. Und damit würde ich sagen, haben wir den 34. Spieltag dieser Saison besprochen, hören uns natürlich dann nächste Woche wieder, wenn das Euroleague-Finale ansteht. Wir werden ja jetzt nicht aufhören, die Finals zu besprechen, wenn wir die ganzen anderen Wettbewerbsspiele besprochen haben. Also wir sind weiter für euch da, das ist jetzt noch kein Saisonabschlussabschied, aber es ist der Abschied von der Bundesliga für diese Saison. Alex.
Naja, so gesehen nicht ganz, denn die Relegation steht an und die besprechen wir dann auch in der nächsten Folge.
Die werden wir natürlich auch noch besprechen, auch ja, wenn der HSV nicht dabei ist.
Ja, das tut mir leid. Jetzt musst du aber noch einen Tipp abgeben. Also ich habe gesagt, Köln steigt direkt ab.
Ja, habe ich. Ich unterschreibe alles genauso. Köln steigt ab. Union wird 16. Frankfurt bleibt 6.
Also alles wie gehabt. Ja. Na gut. Ich bin mir unsicher, ob Union oder Bochum 16. wird. Ich sag's mal so, es würde zur Saison von Union Berlin ja irgendwie passen, wenn sie am Ende Relegation spielen müssen, ja, weil das ja schon wahnwitzig war, ne? Mit erster Champions League-Teilnahme in der Vereinsgeschichte. Und dann holen sie im Sommer plötzlich Bonucci und Volland aus Monaco und Gosens für viel Geld aus Mailand von Inter. Und dann spielst du aber Relegation und dann droht dir mit deiner Star-Truppe in An- und Abführung, ja, dann der Abstieg. Boah, das wäre schon heftig. Ich habe hier nämlich eine Statistik dazu. Im Falle eines Abstiegs wäre Union Berlin erst der dritte Bundesligist, der trotz Champions League bzw. Landesmeisterpokalteilnahme, wie es ja früher hieß, in der gleichen Saison in die zweite Liga absteigen würde. Das passierte nur dem 1. FC Nürnberg 68, 69 und Hansa Rostock 91, 92. Also Europapokal gespielt, Champions League bzw. ne, der Landesmeisterpokal und in der gleichen Saison am Ende abgestiegen. Das wäre irgendwie, boah, historisch, wenn Union das schafft und trotzdem, es würde irgendwie passen, dass sie zumindest Relegation spielen müssen, ne? Dass das so eine wahnwitzige Saison wird. Und ich bin auch ehrlich, ich finde, Bochum hätte sich das verdient, dass sie die Klasse halten. Auch ja, 0-5 jetzt gegen Leverkusen war heftig, aber zuvor, sie haben ja in Berlin ja gewonnen, dieses verrückte 4-3. Ne? Sie haben immer wieder gezeigt, dass sie Spiele, ja, dass sie so alles raushauen können, dass es für sie reicht, dass sie irgendwie gewinnt. Und vielleicht schaffen sie ja ihren Punkt. Und dann muss Union gegen Düsseldorf ran und das würde ein sehr spannendes Spiel werden, denn der mentale Zustand dann der Unioner, heieiei, der wäre dann schwierig, ne?
Aber da sind wir, wie gesagt, bei der Überleitung wieder angekommen. Das war's für diese Woche und nächste Woche hören wir uns unter anderem dann eben mit vielleicht besagtem Relegationsspiel wieder. Freuen uns, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Wünschen euch viel Spaß am Fußballwochenende mit dem letzten Spieltag der Bundesliga. Ciao.